Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Batthoff.
Hallo, seid gegrüßt und ja, Carsten, freut mich mal wieder mit dir talken zu können. Und ich denke mal, in diesem Podcast spreche ich mit einem sehr, sehr glücklichen Carsten.
Ja, es geht. Ich muss ja, tatsächlich sagen, ich habe ja zwischenzeitlich meine Meinung wieder geändert gehabt.
Echt?
Und ja, ich war am Fight Day der Überzeugung, dass Burns Usman besiegen wird.
Oh, im Gegensatz zu unserem letzten Podcast.
Genau.
Warst du ja der Meinung, Usman gewinnt ganz sicher und ich war mir sicher, dass Gilbert Burns gewinnt.
Genau. Und dann habe ich mich in der Zwischenzeit, gerade in dieser Fight Week, mit beiden nochmal sehr viel beschäftigt und ich war mir Samstagabend sicher, Usman wird heute seinen Gürtel verlieren. Und natürlich, als der Kampf angefangen hat, hatte ich schon dieses typische Ich hab's doch gewusst, Grinsen im Gesicht gehabt. Ne? Ne, da dachte ich mir schon, ne, seht ihr, ich hab's euch allen gesagt. Und dann aber, ja, dann kam Usman doch wieder zurück. Der hat sich ziemlich gut erholt, ne?
Ja, also die letzte Woche hat mich mit harten Schlägen getroffen. Ich meine, nicht nur, dass wir durch Corona immer noch diese Einschränkungen haben, ein Fitnessstudio geschlossen ist. Nein, dann hatten wir auch noch hier dieses sibirische Wetter mit minus 23 Grad, was da mein Dach zerfetzt hat. Das heißt, ich habe etliche Ecken, wo es bei mir ins Fitnessstudio reintropft. Das heißt sozusagen, das Studio steht unter Wasser. Echt ärgerlich. Das heißt, ich hatte letzte Woche richtig Action. Und dann kommt am Wochenende noch die Niederlage von Gilbert Burns. Also ich war ja schon nass vom Aufwischen hier und vom auf dem Dach rumklettern. Aber dann habe ich auch noch von innen heraus die eine oder andere Träne vergossen, weil ich war mir eigentlich sicher, dass Gilbert Burns gewinnt. Und du hast es ja schon treffend gesagt. Es ging ja eigentlich so los, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber dann muss ich echt ein fettes Kompliment an Usman aussprechen. Also die Leistung, die er da gebracht hat. Ich war oft skeptisch, auch ab und zu enttäuscht von ihm. Gegen Colby fand ich ihn richtig geil. Dann gegen Masvidal war ich wieder enttäuscht. Aber jetzt gegen Gilbert Burns, finde ich, hat er echt überzeugt. Also ich fand ihn spitze.
Man muss aber auch dazu sagen, in meinen Augen hat Burns diesen fatalen Fehler gemacht, indem er auf dem Boden gewartet hat, auf dem Rücken. Dadurch hat er Usman unfassbar viel Zeit gegeben.
Definitiv. Ich bin ausgerastet am Fernseher. Ich schwöre, ich habe am Fernseher gesessen, ich habe alles gebrüllt. Steh auf, Mann, steh auf. Weil er hat Usman in dem Moment die Zeit gegeben, sich zu erholen. Usman war ja angeschlagen. Das war sein Moment, den Gilbert Burns hatte. Usman war angeschlagen, er war beeindruckt, er war ja eigentlich am Rande einer Niederlage. Aber dann ist Burns auf den Boden gekommen und hat sich einfach da unten, ja, zu lange liegen lassen. Und diese Zeit hat Usman natürlich sehr schlau genutzt. Er wusste haargenau, ich bin angeschlagen. Aber er hat dann immer so getan, als würde er angreifen. Hat man einen Schlag gemacht, hat man einen Kick gemacht. Im Laufe des Kampfes, später, als Gilbert Burns noch ein, zwei Mal auf dem Boden lag, da ist Usman sofort einen Schritt zurückgegangen und hat ihn wieder hochgewunken. Kannst du dich erinnern?
Ja, genau.
Und Herb Dean hat dann Gilbert Burns auch gleich wieder hochgeholt. Da war es nämlich genau umgedreht. Da wusste Usman, Burns ist angeschlagen. Der muss so schnell wieder auf die Beine, dass er ihn mit Schlägen eindecken kann. Und in der ersten Runde war es genau umgedreht. Usman war angeschlagen, Burns lag auf dem Boden. Da hat Usman natürlich lange dafür gesorgt, dass Gilbert Burns auf dem Boden bleibt. Also es hat er kampftechnisch, taktisch sehr, sehr schlau gemacht, um da seine Schwächephase zu überbrücken.
Ja, beziehungsweise Burns hat es sehr dumm gemacht. Muss man ja auch dazu sagen.
Er hätte ein höheres Risiko gehen müssen, um wieder aufzustehen.
Ja. Aber ich muss sagen, man merkt auf jeden Fall auch diese Zusammenarbeit mit Usman und Trevor Whitman. Denn Trevor Whitman war es ja auch, der Justin Gaethje damals zu seiner Performance gegen Tony gebracht hat. Und Usman hat jetzt auch mit Trevor Whitman zusammen trainiert für diesen Fight gegen Gilbert Burns. Und ich persönlich finde, Usman sah nochmal ein Stück besser aus als damals gegen Covington, auch was sein Striking anging. Auch wenn man dazu sagen muss, klar, sein Striking ist immer noch nicht das allerbeste, aber diese Jabs haben Burns so gut bearbeitet, das ist Wahnsinn.
Also ich finde, und das ist ja das Besondere an einem Champion, wir haben ja hier ein Kämpfer, der schon Champion ist. Und trotzdem bin ich der Meinung, korrigiere mich, obwohl du hast eigentlich vom Prinzip her schon das Gleiche gesagt. Ich finde, Burns hat sich nochmal, Kamaru Usman hat sich nochmal verbessert.
Genau.
Ich fand seine boxerischen Fähigkeiten verbessert. Ich fand seinen Stand, auch die Schläge, wie er sie gemacht hat, auch seine Deckung war nochmal wesentlich besser. Bei jedem Jab, also wirklich bilderbuchmäßig und auch in der Ringpause oder in der Kampfpause, wie auch immer, hat ja der Trainer noch zu ihm gesagt, du musst deinen Jab mehr einsetzen. Dein Jab ist so schnell, so hart. Du kannst ihn damit kontrollieren. Setz das Ding ein, mach das. Und dann hat er es auch in der darauffolgenden Runde zu 100% umgesetzt. Also auch das spricht für einen echten Champion. So wie wir es damals zum Beispiel gesehen haben bei Henry Cejudo. Kannst du dich daran erinnern, als der die erste Runde ja eingestampft wurde von, wer war es noch? Moraes.
Marlon Moraes, genau, genau.
Marlon Moraes. Cejudo wurde eingestampft und dann auch in der Pause hat dann der Coach auf ihn eingesprochen, du musst deine Taktik ändern, du musst dies machen, du musst das machen. Und dann kam halt dieser Wandel und auch bei Stipe gegen DC. Auch da haben wir gesehen, wie der Kämpfer eigentlich am Verlieren war. Und dann hat er aber diese Fähigkeit, diese Fähigkeit, die nur ganz wenige Kämpfer haben, dann im Kampf sich umzustellen. Und bei Stipe, wir erinnern uns, waren es dann die Körperhaken, die er mit unheimlicher Härte und Präzision dann durchgesetzt hat. Ich glaube, da war jeder Fight-Fan begeistert von. Und das musst du erstmal bringen. In so einer Situation, wo du vom Prinzip her am Rande einer Niederlage bist, dann noch aufnahmefähig zu sein, zu hören, was dein Coach dir sagt und das dann in der nächsten Runde so umzusetzen, also das ist echt, also allerhöchstes Kampfsportniveau, finde ich.
Absolut. Wovon ich aber enttäuscht war, war das Post-Fight-Interview. Er will ja den Masvidal-Kampf. Aber habe ich persönlich kein Verständnis für, bin ich ehrlich.
Tja, entweder ist er wirklich richtig angepisst oder er verspricht sich einfach mehr Geld davon.
Vermutlich mehr Geld mit gleichzeitig einer höheren Chance zu gewinnen als gegen Covington.
Richtig, genau. Das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Er kann Colby läuft ihm nicht weg. Covington wird früher oder später eh nochmal gegen ihn kämpfen. Aber es besteht eher die Gefahr, dass Masvidal ihm wegläuft. Dass Masvidal irgendwelche anderen Pläne macht, dass er vielleicht im nächsten Kampf Masvidal zum Beispiel verliert gegen einen Nate Diaz, nur als Beispiel, könnte ja sein. Und dann ist halt dieser Hype um Masvidal so ein bisschen gebremst und dann gibt es vielleicht auch dementsprechend weniger Kohle, wenn er gegen den kämpft. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, so aus taktischen Gründen, denkt er sich, komm her, das ist der Easy Fight für mich, der Easy Fight, wo ich am meisten Kohle verdienen kann, also sollte ich den machen. Und deswegen halt die Provokation Richtung Masvidal.
Meinst du aber, ein zweiter Kampf würde anders aussehen als der erste? Ich meine, klar, ne, immer dieses Argument, dieses Masvidal hatte nur 6 Tage Zeit und so weiter, aber ganz ehrlich, Masvidal wird in 2 Monaten nicht mehr zu einem so starken Ringer, dass er dagegen Usman mithalten kann. Also da wird auch ein Trainingscamp von 8 Wochen oder so nichts ändern.
Also Usman würde gegen Masvidal, glaube ich, mit Sicherheit anders kämpfen als gegen Burns. Gegen Burns konnte er nicht das Risiko eingehen. Und da muss man ihm auch wieder ein Kompliment aussprechen. Er ist nicht das Risiko eingegangen, mit Burns auf den Boden zu gehen. Ja. Er hat wahrscheinlich gewusst, wenn ich mit Burns auf den Boden gehe, das kann auch, wenn ich ein guter Ringer bin, mal ins Auge gehen.
Ja.
Und gegen Masvidal wird er ganz anders kämpfen. Gegen Masvidal wird er sich sagen, da habe ich eher das Risiko, dass ich in so einem Street-Fight im Stehen zu viel nehme. Deswegen bin ich mir sicher, Masvidal wird er clinchen, wird er reingehen, wird ihn zu Boden bringen und wird ihn da eher kontrollieren, als so wie so ein Fight gegen Burns.
Genau, so wie im ersten Kampf.
Genau. Ja, vielleicht mit ein bisschen mehr Druck, mit ein bisschen mehr, vielleicht war er doch im ersten Kampf sehr nervös und hat natürlich auch ein hohes Risiko gehabt, weil im ersten Kampf, sind wir mal ehrlich, Usman konnte nur verlieren dabei. Da hat er ja so ein bisschen recht, wenn er sagt, Masvidal konnte einfach und locker in den Kampf reingehen, weil er hat immer diese Ausrede parat, ey, ich habe nur 6-7 Tage gehabt, ich hatte den Weightcut, laberababer. Das heißt, niemand wird ihm zum Vorwurf machen, wenn er verliert. Aber hätte Usman verloren, dann wäre er der Depp der Nation gewesen. Das heißt, rein mental gesehen war der Kampf gegen Masvidal natürlich eine viel größere Herausforderung für Usman als für Masvidal.
Ja, wobei der Vorwurf damals war ja auch, dass Usman einfach keine Lust hatte, auch nur ansatzweise ein Finish zu suchen. Und das war ja nicht das erste Mal, dass Usman aktiv kein Finish gesucht hat, sondern einfach ja, abgewartet hat im Endeffekt. Aber ich denke, da werden die kommenden Wochen uns zeigen, was wir sehen werden. Sehen wir Covington versus Masvidal, sehen wir Masvidal versus Usman. Ja, ich sag halt, wie es ist. Mittlerweile, ich habe immer gesagt, Covington wird der Champion dieses Jahr. Nachdem ich so einen starken Usman gesehen habe, muss ich sagen, okay, da musste ich Covington was einfallen lassen, damit er gegen Usman gewinnt. Ich denke, das wird ein spannender Fight. Ich denke, wenn ich in einen Covington gegen Usman 2 reingehe, würde ich nicht wissen, wer gewinnt. Aber Usman gegen Masvidal 2 wäre, das wäre für mich nicht spannend. Da stelle ich mich darauf ein, dass ich da einschlafen werde.
Ja, also ich würde da auch keinen Cent auf Masvidal setzen. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass Usman das Ding gewinnen würde gegen Masvidal. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, mit dieser mentalen Stärke und diesem neuen Trainingscamp und dieser Verbesserung, die er da gemacht hat, würde es auch ein Colby Covington richtig schwer haben. Und da würde ich auch ganz sicher davon ausgehen, dass ich auf Usman tippe und nicht auf Colby Covington. Weil diese Performance hat mich schon echt beeindruckt. Ich finde, er hat gerade im Striking sich nochmal verbessert. Die Schläge fand ich dynamischer, auch mit viel Übersicht gekämpft. Und dann so ein harter Jab, das ist schon eine Waffe. Und ich meine, der Typ ist immer austrainiert. Also der Usman ist echt eine Maschine. Wenn du gesehen hast, auf welchem Level der muskulär ist, ich bin mir sicher, dass der kräftemäßig natürlich auch ohne Probleme jederzeit 5 Runden gehen kann. Und auch wenn Colby Covington eine Ausdauermaschine ist, sehe ich hier einfach von der Power her ein klein bisschen Vorteil bei Usman.
Absolut. Aber ja, das ist ja das Schwierige. Es stimmt, ich habe jetzt Usman gesehen, aber ich habe nicht jetzt Colby Covington gesehen. Das ist die Sache. Covington kann sich ja genauso gut weiterentwickeln.
Ja, natürlich. Da bin ich voll bei dir. Das ist absolut richtig. Aber es ist natürlich schwer, auf so einem hohen Level, auf dem wir uns hier bewegen, sich da nochmal zu verbessern. Das finde ich wirklich schwierig. Und das ist anscheinend Usman gelungen. Man war am Anfang ein bisschen skeptisch. Ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil, wenn er sein Trainingscamp wechselt? Aber hier in dem Falle, finde ich, hat es ihm doch gut getan. Also das scheint zu harmonieren. Ich finde, man hat Verbesserungen gesehen. Natürlich steigert man sich auch mit seinen Kämpfen und seinen Gegnern. Das heißt, in dem Moment, wo ich mich halt so großen Herausforderungen stelle, und ich denke mal, Gilbert Burns war eine große Herausforderung für ihn, ich denke, er wusste, wie stark Burns ist, weil sie ja schon oft miteinander trainiert haben. Das pusht natürlich einen Kämpfer auch nochmal ans Limit zu gehen und sich dann auch verbessern zu wollen. Ja, es ist natürlich dann, wenn du im Trainingscamp bist und du weißt, ich habe einen Gegner, ich weiß, was der Gegner drauf hat, dann musst du natürlich alle Register ziehen und dann bist du auch hochmotiviert, hier und da nochmal ja, so ein bisschen was rauszuholen. Und das ist ihm wirklich gelungen. Also sehr toller, emotionaler Kampf. Burns hat halt 1-2 Fehler gemacht und die haben dazu geführt, dass er verloren hat. Aber das soll jetzt nicht die Leistung von Usman schmälern, um Gottes Willen.
Ja, gut, man muss auch dazu sagen, ne? Burns hatte Usman am Anfang des Kampfes. Der hat ihn da gut erwischt.
Damit muss man rechnen, aber auch das spricht wieder für den Champion, sich nach so harten Schlägen zu erholen, spricht auch wieder für Usman. Das ist halt MMA, das ist Kampfsport. Manchmal liegen Sieg und Niederlage so eng beieinander, dass wirklich ein Müh entscheidend ist. Vielleicht, wenn der nächste Schlag, als Burns nachgesetzt hat, wenn die nächsten 1-2 Schläge vielleicht besser getroffen hätten. Ich meine, er hätte so eine Hammerfist von oben gemacht. Vielleicht hätte er eher von unten einen Aufwärtshaken schlagen sollen, etc. Das sind manchmal so Kleinigkeiten, an denen Sieg und Niederlage hängen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist nicht wie vielleicht ein Fußballspiel oder wo man eine relativ lange Zeit hat, etwas noch auszugleichen, wenn ein Tor fällt. Hier sind manchmal ein Bruchteil von Sekunden entscheidend über Sieg und Niederlage. Ja, und in dem Fall war es halt wieder genauso. Das hätte Fahrradkette natürlich in der ersten Runde schon durch sein können. Aber es war in meinen Augen ein super spannender Kampf. Erste Runde hätte ich an Burns gegeben, zweite Runde an Usman. Und in der dritten Runde hat er halt den Sack zugemacht. War spannend. Ich fand es klasse. Das sind Kämpfe, auf die freut man sich auf so hohem Niveau. Und dann hat man am Ende des Kampfes auch diese Emotionen gesehen. Man hat gemerkt, Usman ist auch ein echter Stein vom Herzen gefallen. Oder hat es nicht den Eindruck?
Oder dass es ihm schwerfällt.
Beides, glaube ich. Ja. Beides. Ich glaube, beides. Da gibt es Engelchen und Teufelchen. Das hatten wir auch am Anfang des Kampfes gesehen. Kein Shake Hands und hin und her. Er hat es anscheinend gebraucht, sich da reinzusteigern in den Fight. Dann auch am Ende des Kampfes die Tränen von Burns, die Gratulation und so. Also das waren wirklich Emotionen pur. Und ich glaube, da springen die Emotionen auch von der einen Seite auf die andere. Im ersten Moment freust du dich über deinen Sieg und im nächsten Moment bist du schon wieder traurig, weil du weißt, wie sehr dein Gegner da leidet, mit dem du ja eigentlich befreundet bist. Also ich fand das sehr interessant, sehr emotional und es hat alle Facetten des Kampfsports gezeigt.
Ja, ich denke, auch mit dieser Performance hat Usman es sich verdient, dass man ihn nicht mehr, dass man ihn nicht mehr Snoozman nennt.
Nö, das war so ein Kampf, den hat er auch gebraucht. Das war so ein Ding, was ihn auf alle Fälle nach vorne gebracht hat. Das hat er ja auch selber gemerkt. Ich meine, es war immer ein bisschen komisch, wenn man dann da sitzt und Respekt einfordert, weil wenn man so eine Leistung abgerufen hat, dann braucht man das nicht extra nochmal sagen bei der Pressekonferenz, dann kriegt man den Respekt ganz automatisch. Und man hat ja auch gesehen, dass er in der Pound-for-Pound-Rangliste auch eins hochgeklettert ist. Also er gesellt sich jetzt mit Khabib, John Jones und Israel Adesanya in den Top 4. Das ist ja schon eine Hausnummer. Also ne? Ehre, wem Ehre gebührt.
Eben. Wir müssen natürlich auch verstehen, wen hat er denn im Welterweight schon alles besiegt? Woodley, Covington, Masvidal. Da fehlt wirklich nur noch Stephen Thompson, ne? Von den Top 5.
Ja, und den Kampf würde ich eigentlich auch gerne sehen. Auf der anderen Seite haben wir auch noch einen Leon Edwards, der aber leider jetzt lange nicht gekämpft hat.
Ja, und natürlich einen Kobe Covington. Den haben wir ja auch.
Natürlich.
Der will ja auch noch seinen Kampf.
Der wird auch früher oder später seinen Rückkampf bekommen. Aber es ist spannend, wie das jetzt da weitergeht. Ich denke, wir werden den nächsten Kampf abwarten müssen. Leon Edwards gegen Kobe Covington. Und da sehen wir dann ja, den nächsten bzw. übernächsten Gegner von Kamaru Usman, je nachdem, wie sich Masvidal entscheidet und wie Dana White entscheidet, wer da als erstes gegen Kamaru Usman kämpft.
Absolut.
Aber ich glaube, auch die UFC, auch Dana White hat, glaube ich, erstmal Interesse daran, Masvidal gegen Usman kämpfen zu lassen.
Ja, auch, ja, glaube ich auch, aber ich, ne, da kann ich mich gar nicht drauf freuen, bin ich ehrlich.
Nö, das würde mich jetzt auch nicht so vom Hocker reißen, weil vom Gefühl her ich mir einfach zu sicher bin, dass Usman gewinnt.
Ja, absolut. Mhm. Wie fandst du das Co-Main-Event?
Co-Main-Event fand ich sehr ansprechend, sehr spannend. Toller Fight mit vielen Facetten, geiles Striking, aber auch ein genauso gutes Kämpfen am Boden. Also, ach nee, stopp. Du meinst jetzt den Frauenkampf?
Ja, ich wollte dich.
Du hast mich gefoppt. Ich war bei Gastelum
jetzt. Ich hab's mir eben auch gedacht. Ich dachte mir gerade, über welchen Kampf du wohl sprichst. Ich wollte dich aber erstmal ausreden lassen.
Ja, du hast mich schön gefoppt. Du wusstest genau, dass ich an Gastelum denke und die beiden Mädels überspringe. Ja, lass es bei Gastelum bleiben, bevor wir zum Co-Main-Event kommen. Ja, Gastelum fand ich super. Also hat mich für ihn gefreut, dass er mal wieder gewonnen hat. Und dieser Ian Heinisch, ey, was ein Bulle von Typ, oder? Also im ersten Moment habe ich gedacht, die wären in unterschiedlichen Gewichtsklassen.
Ja. Gastelum auch schönes Wrestling gezeigt, muss man sagen. War natürlich aber auch ein bitter nötiger Sieg, den er sich da eingefahren hat.
Definitiv, ja, das war nach 2 oder 3 Niederlagen jetzt hintereinander wirklich nötig und er hat echt abgeliefert und ich fand das Ringen von beiden, also das war spektakulär, oder? Das war überhaupt nicht langweilig. Ja. Da waren ja diese Wechsel von Bodenlage und wieder hochkommen und also wirklich richtig gut Also ich fand, das war ein toller Fight, hat Spaß gemacht zuzugucken und es hat mich auch gefreut für Gastelum, dass er da gewonnen hat.
Absolut. Co-Main Event, ja, unspektakulär, ne? Manchmal muss man schmunzeln bei den Fans, bei diesen Schlägen, die sie angetäuscht hat, aus 10 Meter Entfernung.
Ja, ich frage mich die ganze Zeit, was soll das? Da wird ein Jab und ein Punch da von 2 Meter Abstand in die Luft geschlagen. Ich denke, mit der los? Ist die jetzt so nervös, dass sie da Schattenboxen macht, etc.? Das fand ich ein bisschen komisch, aber gut, ist halt ihre Art. Ja, für mich sah es, wie gesagt, komisch aus.
Ja. Gut. Kommendes Wochenende haben wir wieder UFC, ne? Hier, Curtis Blaydes. Aber so
mit diesem in die Luft fuchteln, habe ich auch, kann ich eine witzige Geschichte erzählen, ja, wo wir gerade Usman haben mit seinem Jab. Ich habe eine Zeit lang an der Tür gearbeitet, Türsteher gemacht. Da hatte ich einen Türsteherkollegen, der Peter. Peter, Glatze, stämmiger Typ, weit über 100 Kilo, tätowiert überall, aber vom Hauptberuf her Kindergärtner. Und wie oft hat er mir erzählt, dass er den Kindern die Frühstücksbrote weggegessen hat. Aber das ist ein anderes Thema, worauf ich hinaus möchte. Wir haben abends an der Tür gestanden. Es war ein Tag in der Woche, wir waren zu zweit und haben uns über Kampfsport unterhalten etc. Und Peter hat geboxt. Und dann sagte er zu mir, Matze, meinst du, man kann mit dem Jab jemanden K.O. schlagen? Und dann sage ich, naja gut, Jab ist jetzt nicht der ultimative Schlag, um jemanden K.O. zu schlagen. Aber wenn du einen guten Jab hast und der Gegner in der Vorwärtsbewegung ist, und du triffst ihn am Kinn, dann kann auch damit K.O. gehen. Naja, just diesen Abend hatten wir dann auch eine andere Auseinandersetzung und eine kleine Keilerei mit ein paar Leuten an der Tür. Und Peter hat dann tatsächlich versucht, mit dem Jab einen K.O. zu schlagen. Übrigens, beim Peter hat es nicht funktioniert. Und jetzt kommt der Schritt zu Kamaru Usman. Da ist ja eigentlich genau das passiert. Da hat es ja vom Prinzip her funktioniert. Der eine Jab war eigentlich das ausschlaggebende Ding, wo Gilbert Burns auf den Boden gegangen ist, weil einfach das Timing gut war, Burns in der Vorwärtsbewegung war, Kamaru Usman explosiv nach vorne gegangen ist und dann treffen halt die Kräfte aufeinander und bums ist es, okay, das war jetzt kein direkter klassischer K.O., dass der ohnmächtig wird, aber er war so hart angeschlagen, dass er durch den Jab auf den Boden gegangen ist und der Rest war ja nur noch Abfertigen am Boden. Jab war tatsächlich hierzu dann doch geeignet, um den Gegner zu Boden zu schlagen. Also gut, ich habe meinen Freund Peter jetzt lange nicht gesehen, aber hätten wir damals schon Usman gegen Burns geguckt, dann hätten wir da den Beweis gehabt, dass es geht. Du kannst auch mit dem Jab jemanden K.O. schlagen. Durchaus möglich.
Ja, das stimmt. Es gab auch diese eine Szene. Ich meine auch, das war ein Jab oder Overhand. Ich habe, meine ich, in meinem Video, was ich danach gemacht habe, hatte ich Overhand gesagt. Und witzig finde ich dann immer, die Leute, weißt du, du siehst diesen Kampf einmal live und dann musste ich halt danach dran erinnern, was passiert ist. Dann kommt wieder diese Klugscheißer-Kommentare. Da zieht sich jemand 5-mal rein, 20-mal nochmal in Slow Motion und dann schreibt er rein, hä? Das war doch offensichtlich keine Overhead. Das war doch ein das war doch ein normaler Jab. Aber es gab diesen einen Punch von Usman tatsächlich. Danach war bei Burns Ende. Ja. Danach konnte Burns nicht mehr weitermachen.
Also um das vielleicht nochmal runterzubrechen für die Leute, in den YouTube-Videos, in der Sofort-Reaction, die du machst, ist es ja tatsächlich so, dass du den Event schaust und dann direkt dich hinsetzt und das Video machst. Und da ist man noch voller Emotionen, man ist noch angespannt, es ist früh morgens, weil man die ganze Nacht wach war, hat sich Kämpfe angeschaut, der Kopf ist voll und wenn dann jemandem als Kritik vorgeworfen wird, ja, das war jetzt keine Overhand, sondern Jab, oh mein Gott, das ist natürlich Haarspalterei. Also, das
ist ja fast schon ein Lob.
Das ist, ja, aber da kann man mal sehen, wie mit welcher Aufmerksamkeit deine Videos geschaut werden.
Ja.
Aber das sind natürlich Kindergartenfehler, die passieren. Die muss man natürlich auch verzeihen. Aber das ist ja Kleinigkeiten. Und es geht ja um das Gesamte im Video. Es geht ja nicht darum, jetzt um diesen einen Schlag, welcher Schlag war jetzt so ausschlaggebend für Sieg oder Niederlage. Sondern es geht darum, dass man in diesem Video direkt nach dem Kampf auch seine Emotionen so ein bisschen zum Ausdruck bringt, die Gefühle und nicht jeden einzelnen Schlag auf die Goldwaage legt.
Du sagst es.
Also ich könnte da auch nicht, ich würde da auch meine Fehler machen. Das ist vollkommen menschlich. Also ich bin danach immer so aufgewühlt nach den Events, ich kann dann erstmal gar nicht schlafen. Also ich könnte mich nicht um 6, 6:30 dann hinlegen und sofort pennen, weil ich noch so unter Adrenalin bin. Und wenn ich dann ein Video machen würde, klar bringt man da mal einen Schlag durcheinander. Das, aber das ist doch vollkommen normal. Also, wie gesagt, sich da so drüber markieren, wenn da mal ein Schlag falsch genannt wird. Ey Leute, das passiert natürlich im Kindergarten. Seid lieber froh, dass ihr direkt ein Video nach dem Kampf bekommt.
Ja, du sagst es, Matthias. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir noch kurz auf Curtis Blaydes gegen Derrick Lewis.
Ja, gerne.
Ja, es wird ein klassisches Ringer versus Striker-Duell. Man muss dazu sagen, natürlich, Curtis Blaydes hat in Francis Ngannou sein persönliches Kryptonit gefunden. Das heißt, Curtis Blaydes hat 2 Niederlagen, beide gegen Francis Ngannou. Derrick Lewis hat einmal gegen Ngannou gekämpft und dieses eine Mal hat er gegen Ngannou gewonnen. Nach MMA-Mathematik sollte Derrick Lewis nun also gegen Curtis Blaydes gewinnen. Aber
auch mal am Wochenende nicht gucken.
Ja, genau. Ja, ist ja wissenschaftlich belegt quasi.
Natürlich. Ja, logisch.
Derrick Lewis, so rum. Curtis Blaydes kann nicht gegen Ngannou gewinnen und Ngannou konnte nicht gegen Derrick Lewis gewinnen. Ergo, Derrick Lewis hat sich insgeheim diesen Titelshot verdient. Gegen Stipe. Jetzt im März nächsten Monat. Aber mal Spaß beiseite. Ich denke, es wird relativ unspektakulär. Ich denke, Curtis Blaydes wird Derrick Lewis sehr, sehr gut zu Boden kriegen. Ich erinnere mich da ganz gerne an Derrick Lewis gegen Daniel Cormier. Und wir das Ganze dann entweder langweilig über 5 Runden oder halt relativ schnell finishen. Wenn er denn diesen Takedown bekommt, dann sehe ich ihn da schon mit starkem Ground and Pound. Vielleicht eine Crucifix, vielleicht haut er da ein paar Ellbogen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf jetzt spektakulär wird.
Also wenn sich Curtis Blaydes an die Taktik hält, dann wird er einfach auch am Boden einen Derrick Lewis so schnell so müde machen, weil Derrick Lewis hat ja immer das Problem mit der Kondition, mit der Ausdauer. Das hängt ihm ja immer so ein bisschen nach. Auch wenn er dann oftmals zum Ende des Kampfes seinen Gegner doch noch K.O. schlägt mit irgendeiner brachialen Hand, hat er zwischendurch doch Phasen, wo er sehr stark ermüdet. Und was ich meine, in der Vergangenheit auch oft mitbekommen zu haben, der hat starke Probleme mit dem Rücken.
Ja.
Meine Derrick Lewis hätte immer wieder Probleme mit dem Rücken, hat er auch im Kampf schon mehrmals Probleme mit gehabt. Und wenn du dann gegen Ringer kommst und der dich richtig in die Mangel nimmt, dann bin ich mal gespannt, wie lange seine Rückenverletzungen das mitmachen. Also da habe ich so ein klein bisschen Sorge. Da weiß ich nicht, wie körperlich fit er ist, um gegen so einen starken Ringer wie Curtis Blaydes das durchzuhalten. Also ich sehe hier eigentlich auch, dass Curtis Blaydes das Ding gewinnen müsste.
Denke ich auch. Ja.
Also. Und wie du sagst, ich glaube auch, wenn es ein taktischer Kampf wird, dann wird es natürlich relativ unspektakulär. Derrick Lewis kann dann, wenn, in meinen Augen eigentlich auch nur relativ früh gewinnen, wo er noch die maximale Power hat, noch frisch ist, noch schnell ist, dass er da Curtis Blaydes hart trifft, weil zuschlagen kann der natürlich, der hat Power, ganz klar. Aber ich ahne hier eher so einen Kampfverlauf, wie du es gerade schon gesagt hast, gegen DC. Das wäre so die Blaupause für Curtis Blaydes, wie er den Kampf machen sollte, oder?
Absolut, zumal Blaupause ist das richtige Wort, die hat Cormier geliefert.
Genau.
Es war ja und absolut kein schwieriger Fight für Cormier.
Ja, aber taktisch eine Meisterleistung.
Genau.
Und das wohl, wenn man sich die beiden Kämpfer anschaut, hatte man ja auch das Gefühl, dass Derrick Lewis körperlich massiv überlegen ist. Einen halben Kopf größer, schwerer, breiter etc.
Ja.
Und trotzdem hat DC es geschafft, den ja relativ schnell auszuschalten mit Ringen. Und jetzt haben wir einen Curtis Blaydes, den ich nochmal stärker, kräftiger einschätze als ein DC. Also Curtis Blaydes hat mal locker knapp 120 Kilo, ist groß, also ein kräftiger Typ. Ganz schwieriger Fight für Derrick Lewis, finde ich. Ganz schwieriger Fight. Also wenn Curtis Blaydes sich DC als Vorbild nimmt, dann sollte er das Ding nach Hause fahren.
Lewis hat diese Puncher's Chance, die er auch gegen Volkov gezeigt hat, am Ende des Tages.
Ja, natürlich. Diese Chance bleibt ihm auch immer. Aber normalerweise sollte ein Curtis Blaydes damit umgehen, weil er hat schon richtig gute Striker gekämpft. Er hat Volkov besiegt, er hat Dos Santos besiegt. Das sind ja auch Typen, die richtig gut boxen können. Er hat Overeem besiegt oder einen Mark Hunt. Das sind alles Leute, die richtig Bums in Fäusten haben. Und trotzdem hat er die ausschalten können. Wie gesagt, der Einzige, das hast du schon gesagt, sein Kryptonit ist Francis Ngannou. Da, ich weiß auch nicht, ganz komisch, da kriegt er einfach keine Schnitte. Aber ansonsten hat er einen sauberen Kampfrekord und hat auch mit richtig guten Strikern schon im Käfig gestanden. Wie gesagt, wie gut Volkov ist, das wissen wir. Ja, wie gesagt, ist, also für mich wäre es eine Überraschung, wenn Derek Lewis gewinnt.
Denke ich auch. In den Prelims haben wir einen alten Bekannten, Andrei Arlovski, kämpft wieder.
Ach, dein Lieblingskämpfer.
Ja, macht immer wieder Spaß. Alexei Oleinik kämpft auch.
Ja, mittlerweile nennt man ihn ja schon Andrei Arlovski.
Wo hast du den denn noch? Wo hast du den Spruch jetzt her?
Ja, Brüller, oder?
Ja. Arlovski kämpft, Oleinik kämpft. Ja, also...
Da kommen schon ein paar Kampfstunden und Runden zusammen, ne?
Ja. Also, Arlovski und Oleinik zusammen haben über 100 Kämpfe.
Wahnsinn, ne?
Ja.
Ja, Oleinik, der hat ja wirklich, boah, ich weiß gar nicht.
Der steht 59 zu 14.
Ja, ist schon krass, oder?
Ja, das ist Wahnsinn. Ja.
Ja, da sind eigentlich ein paar gute, okay, jetzt nicht gerade die beiden, aber da sind ein paar gute Begegnungen dabei. Da
kann man einschalten, auf jeden Fall.
Eine schöne Fight Night, auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf. Ich werde das mit Begeisterung schauen, auch wenn ich den Main Event jetzt nicht für so spektakulär halte. Aber wir haben es in der Vergangenheit schon oft gehabt, dass wir wie immer Unrecht hatten und so gesagt haben, ja, wird nicht so toll. Und dann haben wir richtige Schlachten gehabt. Und vielleicht werden wir auch hier komplett überrascht.
Absolut. So, los geht's, Samstag auf Sonntag, ab 2 Uhr. Das heißt, einen kleinen Ticken früher. Rosenstroik vs. Gunn ist dann ebenfalls um 2, aber ja, Adesanya gegen Blachowicz wieder um 4, so wie man es kennt.
Oh, das wird ein Podcast. Oh, Adesanya gegen Blachowicz.
Dann, wenn erklärt wird, warum Adesanya kein Double Champion wird, das wird eine gute Episode.
Das wird eine gute Episode, ja. Da sind wir mal gespannt. Ja, aber für heute sind wir, glaube ich, durch, oder? Gibt es noch was Spektakuläres, was die Woche passiert ist, worüber wir sprechen müssten?
McGregor bleibt ruhig. Khabib bleibt ebenfalls ruhig.
GSP und ist natürlich immer im Gespräch, logisch.
Ja, ach.
Jetzt kochen sie immer wieder hoch, oder?
Ja, ich über GSP, ach, ich lese mir seine Sachen auch gar nicht mehr durch. Wenn es wieder heißt, GSP äußert sich ja, ach komm, der wird doch nächsten Monat oder so 40. Der hat jetzt seit 2013 zwei Kämpfe gehabt, meine ich. Also bitte. Ich weiß ja nicht. Also, guck mal, die Leute erzählen mir dauernd, sie wollen Brock Lesnar nicht sehen. Ja, weil Brock Lesnar, ja, der hat sich doch eh keinen Titelkampf verdient und hast du nicht gesehen. Aber GSP, ja, den müssen wir unbedingt sehen. Aber hol dir mal zurück in die UFC. Also, nee, ich finde GSP, ich bin ehrlich, GSP würde auch gegen einen Usman nicht gewinnen. Auch gegen Khabib nicht. Ja, in der Theorie ist GSP natürlich einer der Greats of all time, aber wie ein Tyson Fury so schön sagt, oder auch ein Conor McGregor, it's the inactivity. Es geht dabei natürlich auch um diesen Ring Rust und so weiter. Und ja, also immer dieses Aufplustern von GSP News, obwohl er jedes Mal aufs Neue sagt, I don't know if I come back. Naja, nee.
Tja, ja. Alles hat seine Zeit und die Zeit ist einfach durch. Also das wird er, ja, das, also egal, ob er da gegen Usman kämpfen würde oder gegen Khabib, ganz ehrlich, die beiden würden den zerlegen. Das ist einfach eine Generation, die sind auf ihrem Höhepunkt und dann gegen einen alterten Kämpfer da, das ist also totaler Schwachsinn. Das,
ja, was meinst du, wieso er auch nicht zurückkommt? Michael Bisping damals, man muss dazu sagen, Michael Bisping damals war eine große Überraschung, dass er den Gürtel überhaupt gewonnen hat gegen Luke Rockhold. Und auf der anderen Seite sah GSP nicht allzu gut aus, obwohl er damals nur, ich meine, 4 Jahre Pause gemacht hat im Octagon. Und seitdem sind ja nochmal 4 Jahre vergangen. Das heißt, ja, GSP in 8 Jahren... Ja, einen Kampf, beziehungsweise 2013 hatte er halt noch seine zwei Kämpfe oder sowas und dann halt, ach nee, 2017. 2017 war sein Comeback. Okay. Ja doch. Gut, ja, dann sind es halt 7 Jahre so.
Ein Kampf.
Ja, ja. Ne? Also, nee, also diese GSP-News kann ich ja gar nicht ernst nehmen. Weißt du, wie ich meine?
Nein, ich es ist auch lächerlich. Ich meine, es ist gut für GSP, ist immer noch mal im Gespräch, aber ich habe ihn immer gerne gesehen, ich bin auch ein Riesenfan, aber die Zeit ist halt einfach durch. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Und ich bin auch der Meinung, er wäre da komplett chancenlos.
Hm? Ja.
Eine Frage habe ich noch an dich.
Dann doch lieber Masvidal gegen Usman, ja?
Aus persönlichem Interesse. Bellator wird, glaube ich, auf The Zone nicht mehr übertragen.
Irgendwie sowas. Ich glaube, bei YouTube ist es jetzt zu sehen.
Mhm.
So, es gibt auf jeden Fall niemanden in Deutschland, der es überträgt.
Also habe ich das richtig gesehen, dass die bei The Zone raus sind.
Genau. Und die letzten Events konntest du alle bei YouTube gucken dann.
Ja, aber bisher waren ja gar keine Events, oder?
Doch. Echt? Bellator gibt es schon seit ein paar Events nicht mehr bei The Zone.
Ich habe die letzten Events gar nicht gesehen, verdammt.
Ich glaube, dieses Jahr haben sie auch noch gar nicht veranstaltet.
Okay, dann habe ich auch nichts verpasst. Denn was mich natürlich interessiert, ist natürlich dann dieses Turnier.
Oh ja.
Wo ja erstmal die Alten mitmachen, also zum Beispiel Machida und Bader.
Ja, Corey Anderson.
Corey Anderson, der auf dem dritten Rang, glaube ich, war sogar bei der UFC. Und natürlich dann auch ein Romero und ein Rumble Johnson kommt zurück. Ja. Ne?
Vor allem Romero gegen Rumble.
Das finde ich schon ein Brett.
Das ist, das ist auf jeden Fall, das hätten sie auch in einem Pay-Per-View Co-Main buchen können. Das hätten sie lieber buchen können als Macy Barber hier am vergangenen Wochenende.
Da lohnt sich's mal wieder, Bellator einzuschalten. Aber ich weiß gar nicht, was das Turnier ist. Ich muss da erst mal gucken.
Das Problem ist halt bei Bellator, ich meine, klar, die geben jetzt sau viel Kohle aus, dass da ein 43-jähriger Romero gegen einen wahrscheinlich auch schon Ü40 Rumble kämpft. Mit denen kannst du ja nicht langfristig planen.
Nein.
Weißt du, die ziehen in 2 Jahren ja nicht mehr so viele Zuschauer wie jetzt.
Ja.
Da ist halt die Frage, wie das Bellator machen will, weil es sieht mir nicht danach aus, als ob man dieses Turnier nutzt, um auf irgendwelche Jungspritzer aufmerksam zu machen, sondern, ja, du hast eben, du hast quasi so einen Ex-UFC-Fighter-Katalog. Du hast Lyoto Machida, du hast Ryan Bader, du hast Corey Anderson, Rumble, Romero, das sind doch alles ehemalige UFC-Fighter, die...
Das sind zumindest die Namen, die ziehen, oder?
Ja, genau.
Wobei dieser Nemkov, der da mitmacht, der ist natürlich schon super, aber der hat noch keinen Namen. Also so richtig.
Eben.
Wir gehen ja mal von den Hardcore-Fans aus, die werden den natürlich kennen, aber so die breite Masse wird diesen Vadim Nemkov und diesen Namen, den kein Mensch aussprechen kann, Jakshi Muradov und Dovletsnatsdan Dings, ne? Die kennt halt niemand. Das heißt, die Zugpferde sind ganz klar die Ex-UFC-Kämpfer und halt Phil Davis, ne?
Ja, aber die Namen, die man kennt, die kennt man ja auch nur, weil sie dann bei der UFC waren. Da sagst du ja nicht, ach, Lyoto Machida ist doch der bei Bellator und, ne? Sondern sagst, ach, der hier gegen Anderson Silva und so.
Ja.
Ne? Klar, Romero sagst du ja auch nicht, ach, stimmt, der Bellator-Kämpfer. Ist ein geiler Fight, aber das lässt mich jetzt nicht auf eine rosige Zukunft hoffen, bin ich ehrlich. Was kommt als nächstes? Ein Heavyweight-Turnier mit Wanderlei Silva, Fedor, Rampage Jackson und als Gastauftritt Chuck Liddell.
Ja, wäre eine Option.
Witzig, einschalten würde ich, so ist nicht.
Ja, Chuck Liddell ist, glaube ich, froh, wenn er gerade auslaufen kann. Aber die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Gut. Ja, super. Freuen wir uns auf das, was kommt.
Ja, und damit würde ich sagen, Schlusswort, Matthias, das gehört dir.
Ja, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Und wir haben auch wieder viele geschrieben auf Instagram. Auch dafür vielen Dank. Und ja, wir sind heute wieder einen Tag später dran, aber ihr seht ja, wir lassen euch nicht im Stich. Bisher waren wir euch immer treu und ich glaube, wir haben jede Woche eine Folge rausgebracht. Also macht euch keine Sorgen, auch wenn es mal einen Tag später wird. Das kann schon mal vorkommen. Versorgen wir euch natürlich trotzdem mit unserem Podcast. Jo, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. Ciao.